ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Darauf haben Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe BVG lange gewartet. Eine gute Nachricht. Externe Schlichter und die Tarifparteien haben einen Vorschlag für eine Einigung im Tarifstreit erarbeitet. Dieser ist nun die Grundlage für weitere Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der BVG. Der ehemalige Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzek hatte für die BVG verhandelt. Er hat heute betont, dass es durchaus schwierige Gespräche gewesen seien. Sie seien aber auch konstruktiv geführt worden. Zur Einigung sagte Platzek:
Wenn wir dann ungefähr 430 Euro mehr im Buch jetzt stehen haben und die Menschen dann auf ihrem Gehaltskonto sehen, wenn dazu noch Erhöhungen, insbesondere für die im Schichtdienst tätigen und im Fahrdienst tätigen, Zulagenerhöhungen kommen über die 2 Jahre von 155 Euro. Wenn das Weihnachtsgeld pro Jahr um 100 Euro erhöht wird, wenn Sie das alles zusammennehmen, bleibt als Summe, dass die BVG in der Bundesliga-Tabelle, wenn man das mal so nennt, das war der Terminus hier immer, der anderen Verkehrsbetriebe auf Platz 1 vorrückt, auf Platz 1 im Stundenlohn. Und wenn man dahinter schaut, sind da Gehaltssteigerungen für den Zeitraum von 24 Monaten von bis zu 20%, wenn man Zulagen und Grundgehalt zusammenrechnet, für die Mitarbeiter enthalten. Und ich glaube, das ist etwas, womit alle Beteiligten sich sehen lassen können.
Für Verdi hat Thüringens ehemaliger Regierungschef Bodo Ramelow verhandelt. Er hat ebenfalls von anstrengenden Gesprächen geredet. Ramelow hat aber zugleich die Beschäftigten der BVG ausdrücklich gelobt und verkündete noch eine weitere Einigung der Schlichtungskommission.
Und deswegen gab es eine Übereinstimmung zwischen Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite, dass wir uns in die Projektion 35-Stunden-Woche bewegen wollen bei einer 4-Tage-Regelarbeitszeit. Das soll nicht heißen, dass alles um 4 Tage reduziert wird, sondern das soll heißen, dass ein höheres Maß an Flexibilität eintreten soll. Das soll ab 1. Januar 2027 ermöglicht werden. Das wollen wir legitimieren und dauerhaft verankern. Die Wahlmodelle sollen im Vordergrund stehen, sodass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tatsächlich selber entscheiden können, wie sie sich auch ihre eigene Lebenswelt so gestalten können, dass Arbeit und ihr privates Leben besser zusammenpassen.
Also die Schlichtungskommission im BVG-Tarifkonflikt hat eine Einigung gefunden und die ist nun Grundlage für weitere Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Unternehmen. Die Unionsparteien setzen sich zu wenig durch bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen. Diese Kritik kommt seit Tagen von Teilen der CDU-Basis. Einer aktuellen Umfrage zufolge liegt die AfD erstmals bundesweit gleichauf mit CDU und CSU. Und auch das alarmiert viele Christdemokraten. Aus Brandenburg kommt nun die Forderung nach einer Mitgliederbefragung zu einem etwaigen Koalitionsvertrag mit der SPD. Denn die Zweifel, wie deutlich der angestrebte Politikwechsel noch gelingen kann, diese Zweifel sind groß, berichtet unser landespolitischer Reporter Nico Hecht.
Die Verärgerung im größten Brandenburger CDU-Kreisverband Potsdam-Mittelmark ist mittlerweile so groß, dass bereits 10 Mitglieder aus der Partei ausgetreten sind. Teilweise langjährige Mitglieder, die Vertrauen verloren hätten, nachdem CDU-Chef Friedrich Merz im Wahlkampf noch erklärte, die Schuldenbremse stehe, nur um sie dann als quasi erste Amtshandlung doch zu kippen, erklärt der Kreisvorsitzende Christian Große in Werder.
Mit der Änderung der Schuldenbremse und des Sondervermögens ist die Diskussion natürlich in unserem Kreisverband groß. Und die Mitglieder haben ein bisschen Angst davor, dass wir hinten runterfallen mit unseren Forderungen und dass die Ergebnisse der Bundestagswahl, die ja eine Politikänderung wollten, einfach keine Berücksichtigung finden.
Auch Große selber vermisse eine Aufgabendiskussion. Wo wolle man nun genau hin mit dem Land? Stattdessen drehe man einfach den Geldhahn weit auf, sodass man sich im Parteikreis frage, wie viel ist von dem Politikwechselversprechen eigentlich noch übrig?
Ohne dass man jetzt seine politischen Ziele erstmal angebracht hat, ändern wir sozusagen so massives Grundgesetz, machen die den Geldhahn auf. Und da stellt sich für einige Mitglieder die Frage, ist dann jetzt überhaupt noch der Wille da, auch dieses Land zu verändern? Thema Bürokratieabbau, Beschleunigung von Planverfahren etc. pp.
Auch CDU-Mitglieder in Verantwortungspositionen in Brandenburg haben die Partei deswegen bereits verlassen. Der Bürgermeister von Friedersdorf-Vogelsdorf, Thomas Krieger etwa, der ebenfalls den neuen Umgang seiner Bundespartei mit Schulden nicht mittragen wollte. Frust auch bei der Jungen Union. Den Mitgliedern hier sei ein generationengerechter Umgang mit den Finanzen besonders wichtig, sagt die Vorsitzende der Nachwuchsorganisation in Brandenburg, Laura Strohschneider. Deswegen sei das Kippen der Schuldenbremse schmerzhaft, erst recht nachdem das Gegenteil im Wahlkampf ja so vehement versprochen wurde, sagt sie.
Ich habe auch sehr beobachtet, dass viele Mitglieder, die irgendwie in den letzten Jahren nicht mehr so glücklich waren, in diesem Wahlkampf sich gerade endlich mal wieder so richtig zu Hause gefühlt haben. Das macht es halt jetzt mit dem Schuldenkompromiss, hat eine Enttäuschung stattgefunden, die ich da auch teilen kann.
Aus Potsdam-Mittelmark kommt nun die Forderung, die Parteibasis über einen möglichen Koalitionsvertrag am Ende abstimmen zu lassen. Das könne auch Mitglieder wieder mit der Partei versöhnen, meint auch Nachwuchschefin Strohschneider. Auch Brandenburgs Parteivorsitzender Jan Redmann sagt, er sei offen dafür.
Aber wie wir es am Ende machen, ist auch etwas, was in Berlin entschieden werden muss. Bislang ist ein anderes Verfahren vorgesehen. Mir ist wichtig, dass die Mitglieder am Ende beteiligt werden. Das ist das Entscheidende. Auf welche Weise, das werden wir dann sehen.
Redmann und auch Strohschneider sagen aber, eigentlich wäre bisher noch viel zu wenig bekannt von den Koalitionsverhandlungen für eine vollständige Bewertung. Aber die Junge Union-Landeschefin meint auch, wenn dann wirklich zu wenig an CDU-Werten in dem Entwurfspapier steht, müsse man ihn auch ablehnen.
Nico Hecht war das aus der Redaktion RBB 24 Landespolitik über das Grummeln in der Brandenburger CDU. Sie waren mit einer Axt bewaffnet, haben Türen und Schränke aufgebrochen und Beschäftigte eingeschüchtert. Im vergangenen Oktober war es zu gewalttätigen pro-palästinensischen Protesten an der Freien Universität Berlin gekommen. Nun will die Berliner Innenverwaltung 4 Aktivisten des Landes verweisen und hat das Vorgehen verteidigt. Denn Kritik daran gab es auch, berichtet Angela Ulrich aus unserer landespolitischen Redaktion.
Weiträumig ist das Berliner Abgeordnetenhaus abgesperrt. Hinter den rot-weißen Barrieren geht es lautstark zu. Einige hundert Demonstrierende haben sich versammelt. Sie sind gegen die Ausweisung von 4 pro-palästinensischen Aktivisten, 3 davon aus der EU, eine Person aus den USA. Im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses verteidigt SPD-Staatssekretär Christian Hochgrebe die Entscheidung jedoch. Der Angriff damals im vergangenen Oktober auf die Freie Universität sei jenseits aller Meinungsfreiheit gewesen.
Hier ist von einer gewaltbereiten Gruppe, vermummt von 20 bis 40 Personen, ein von der Wissenschaftsfreiheit, eins von der Lehrfreiheit geschütztes Universitätsgebäude gestürmt worden, mit Äxten, mit Knüppeln bewaffnet, Mitarbeiter in Angst und Schrecken versetzt und alles kurz und klein geschlagen. Die rote Linie ist bei weitem überschritten und deswegen sind wir gemeinsam der Meinung, dass hier der Rechtsstaat auch handeln muss.
Doch wie gemeinsam war diese Entscheidung? Das Landesamt für Einwanderung soll intern Zweifel angemeldet haben. Die Innenverwaltung bestand hingegen darauf, den 3 EU-Bürgern unter den Aktivisten die Freizügigkeit zu entziehen, die Voraussetzung dafür, sie ausweisen zu können, wie Staatssekretär Hochgrebe erklärt.
Die Freizügigkeit ist natürlich für die Europäische Union ein sehr, sehr hohes Gut. Diese Abwägung haben wir natürlich im intensiven Ringen miteinander auch mit dem Lea miteinander getroffen.
Grünen-Innenpolitiker Vassili Franco spricht hingegen von politischem Druck auf die Ausländerbehörde.
Es gab eine politische Weisung, diese Aufenthalts beendigenden Maßnahmen durchzuführen.
Und auch Niklas Schrader von der Linken hält die Ausweisung gerade dieser 4 Aktivisten für voreilig.
Welchen konkreten Anteil und welche Beteiligung die Betroffenen an dieser Aktion überhaupt hatten, das ist ja noch gar nicht geklärt. Da laufen Ermittlungsverfahren und die müsste man meines Erachtens natürlich abwarten, um überhaupt beurteilen zu können, ob von diesen Menschen wirklich so eine große Gefahr ausgeht oder nicht.
Für eine Ausweisung muss aber kein Urteil gefällt sein. Es geht nicht um Straf, sondern um Ausländerrecht, macht Staatssekretär Hochgrebe klar. Die 4 pro-palästinensischen Aktivisten haben jetzt bis zum 21. April Zeit, Deutschland zu verlassen.
Der Bericht unserer Landespolitikreporterin Angela Ulrich. 100.000 Sorbisch Sprechende bis zum Jahr 2100. Dieses Ziel hat David Stadnik ausgegeben. Er ist der am Wochenende wiedergewählte Vorsitzende des Dachverbandes der Lausitzer Sorben. 100.000, das klingt ziemlich ambitioniert, denn im Moment ist vor allem die niedersorbische Sprache akut vom Aussterben bedroht. Was das fürs Niedersorbische in der Lausitz bedeutet, fasst unser Reporter Philipp Manske zusammen.
In Cottbus ist Niedersorbisch allgegenwärtig. Viele Straßenschilder sind zweisprachig. Auch Fahrkarten und Parkautomaten können Sorbisch. Im Alltag zu hören ist die Sprache der slawischen Minderheit aber eher selten.
Sprechen Sie Sorbisch?
Nein.
Kennen Sie jemanden?
Ja, meine Lehrerin. Sie hat erzählt, dass sie ihre Kinder Sorbisch erzieht.
Staranauba. Alter Affe, meine Großmutter war ja Sorben.
In Nazi-Deutschland unterdrückt, in der DDR kaum gefördert, verdrängten Industrialisierung und Zuzug die Sprache weiter. Wie viele Menschen sprechen heute noch Niedersorbisch? Eine neue Studie kommt zu einem niederschmetternden Ergebnis. Demnach soll es nur noch 50 bis 100 kompetente Sprecher geben. Die Zahlen basieren auf einer Schätzung, wie Till Vogt, einer der Autoren der Studie vom Sorabistik-Institut in Leipzig, erklärt.
Wir haben stichprobenartige Zählungen durchgeführt. Wir haben Kompetenz erfasst von Schülerinnen und Schülern beispielsweise. Wir haben uns die Teilnehmer an Sprachkursen der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur angeschaut und wir haben diese Zahlen dann hochgerechnet und sind auf diese erschreckend geringe Zahl gekommen von 50 bis 100 Sprecherinnen und Sprechern.
Kritik an der Studie kommt vom Sorbischen Institut. Mieto Novak hält es für problematisch, dass die Zahl der Sprecher nur geschätzt wurde. Auch die Bewertung kompetent hält er für schwierig.
Wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen würde, als Deutsch-Muttersprachler zum Beispiel, ob ich jetzt alle Formen der deutschen Sprache perfekt beherrschen würde und die der Situation richtig anwenden würde, weiß ich nicht, ob ich jetzt ein kompetenter Deutschsprecher in der Form dieser Kompetenzdefinition wäre. Also für die meisten wird das heißen, aha, die können alle nicht mehr fließend Sorbisch sprechen.
In einem sind sich dagegen Autoren und Kritiker einig. Es gibt zu wenig Leute, die noch Niedersorbisch sprechen. Übereinstimmend fordern sie darum, mehr Sorbisch an Kitas, Schulen und mehr Sprachkurse für Erwachsene.
Soweit Philipp Manske.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sotger. Elvis lebt. Zumindest sein Geburtshaus wird gerade zum Leben erweckt, und zwar im brandenburgischen Mittenwalde. In einer großen Werkhalle bauen es Mitarbeiter einer Holzfirma originalgetreu nach. Chef Johannes Gaul.
Das ist unser Elvis-Fanhaus und das besteht aus mehreren Modulen. Und gerade eben haben wir das Terrassendach quasi anprobiert, weil das auch ein separates Modul ist, was wir später mit dem Kran dann an das Haus ransetzen. Ja, und das hat super geklappt.
Das Haus ist ein viereckiger, 6x6 Meter großer Holzflachbau. Die Seitenwände hellgrau, das Flachdach dunkelgrau mit einem Terrassenüberbau. Das Original findet man in Tupelo im US-Bundesstaat Mississippi. Hier stand die Wiege von Elvis Presley, dem King of Rock'n'Roll. Und wer ist auf die Idee gekommen, Elvis Geburtshaus in Brandenburg nachzubauen? Michael aus Cottbus. Der Familienvater ist seit über 5 Jahrzehnten größter Elvis-Fan und hat den Nachbau des Hauses bestellt.
Also ich bin seit meinem 7. Lebensjahr Elvis-Fan und das bin ich bis heute geblieben, weil die Musik ist einfach klasse und das, was der Mann zu Lebzeiten geschafft hat, ist einfach nur klasse. Und es gibt doch wenige Musiker, die noch nach ihrem Tod so einen Bekanntheitsgrad haben wie Elvis.
Der Gaswasserinstallateur will sich das Elvis-Haus in seinen Garten in Cottbus stellen und lässt sich das ein paar 10.000 Euro kosten. Wie viel genau, bleibt Betriebsgeheimnis.
Ich habe verschiedene Orte, wo ich Elvis-Sachen sammle. Und jetzt wollte ich einen Raum haben, wo ich das ein bisschen zusammenfasse alles, damit ich meine ganzen Sammlerstücke praktisch in diesen Raum integrieren kann und mich da mal ein bisschen zurückziehe und meiner Fanlust frönen kann.
Mehrere tausend Arbeitsstunden stecken in dem Nachbau aus Fichte. Die Arbeiten liegen in den letzten Zügen.
Genau, hier kommt überall noch die LED-Leiste rein. Das ist die Lichtquote, die einmal komplett drumherum geht. Dann wird die Decke indirekt angestrahlt.
Alles klar, super.
Und wie steht Konstrukteur und Holzbauer Johannes Gaul zu Elvis?
Ich finde die Musik ganz cool, die er macht. Wir haben es ja auch schon gehört, ja. Auch so ein bisschen baulich in die Stimmung zu kommen, lief das dann manchmal. Unser Kollegen DJ hat das ja auch manchmal aufgelegt.
Noch in der Werkhalle probiert Auftraggeber Micha, wo seine Schätze ihren Ehrenplatz bekommen könnten, und hängt schon mal eine gerahmte Elvis-Schallplatte an die Holzinnenwand seines Hauses.
Sieht doch schick aus, ne? Weißer Hintergrund. Wunderbar.
Das Team hat noch eine Überraschung für Micha. Das Elvis-Haus hat etwas, das das Original nicht hat, nämlich eine Terrasse in Form einer halben Gitarre. Morgen ist dann der große Tag. Da wird das Elvis-Haus von Mittenwalde nach Cottbus in Michas Garten transportiert.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.